Wir haben den Raketenstart überstanden, den Mond erreicht und die Stille gehört. Wir haben Rätsel gelöst, Türen geöffnet und Menschen gefunden. Oder verloren. Doch warum hat jemand beschlossen, die Menschheit zurückzulassen? Welche Entscheidungen haben alles verändert? Und gibt es am Ende überhaupt ein Happy End? Kommt mit in den zweiten Teil von Deliver Us the Moon, hier bei Neuroklar.
Du hörst Neuroklar, einen Podcast für Menschen, die mehr spüren als sagen können. Für alle, die lieber nachdenken als mitbrüllen. Und für alle, die in Medien mehr sehen als nur Unterhaltung. Hier geht's um Gedanken zu Spielen, Medien und Design. Aus neurodivergenter Sicht. Was fesselt? Was irritiert? Wann wirkt etwas logisch? Und wann eben nicht mehr? Authentisch, offen, nachdenklich. Kein Mainstream, kein Geschrei. Nur Klartext.
Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von Deliver Us the Moon. Zum Anfang ein kurzer Rückblick. Im ersten Teil haben wir die Erde verlassen. Wir haben den Raketenstart überstanden, den Orbit erreicht und den Kurs auf Parsen gesetzt. Am Ende dockten wir an eine Station, die riesig wirkt und doch völlig verstummt ist. Ein Koloss ohne Licht, ohne Stimmen, ohne Bewegung. Und genau da setzen wir jetzt wieder an. Wir öffnen also die Schleuse und wir betreten Parsen. In Teil 2 geht es nicht mehr darum, den Mond zu erreichen. Es geht darum, zu überleben. In Korridoren, die von Menschen gebaut, aber von Menschen verlassen wurden. Wir hören ihre Stimmen nur noch als gespeicherte Fragmente. Wir rekonstruieren ihre Konflikte und merken, das eigentliche Scheitern der Mission liegt nicht in den Maschinen, sondern in Entscheidungen. Von hier aus führt uns dann der Weg weiter, über Parsen zu den Mondanlagen. Copernicus, Reinhold, Tombow, Orte, die einst die Erde versorgen sollten und die uns heute nur noch Fragen stellen. Parsen, Sauerstoff als Uhr. Die Schleuse öffnet sich nun. Wir gleiten hinein. Und sofort verändert sich die Atmosphäre. Draußen im All war alles still und neutral. Leer ja, aber auch frei. Hier drinnen wird sie nun also zur Bedrohung. Denn kaum haben wir Parsen betreten, springt ein Timer an. Sauerstoff, 3 Minuten. Jeder Atemzug als Countdown. Sauerstoff ist keine direkte abstrakte Anzeige. Es ist eine Uhr, die uns jagt. Jeder Atemzug reduziert die Zeit. Jede Bewegung soll überlegt sein. Ich würde eigentlich gern verweilen, die Umgebung betrachten und Details aufnehmen. Aber das geht nicht. Die Uhr zwingt uns ihren Rhythmus auf, den wir normal nicht selbst bestimmen können. Und so verwandelt das Spiel die Enge von Parsen in Druck. Nicht Feinde, nicht Explosionen, sondern Atemnot als Gegner. Ein Gegner, der uns eben nicht attackiert, sondern Schritt für Schritt näher rückt. Die Enge der Räume. Parsen ist kein repräsentativer Ort. Sie ist gebaut auf Funktion. Schmale Gänge, Kabel, die von den Wänden hängen, die Anzeigen, die dunkel sind, Türen, die nur halb geöffnet sind. Alles wirkt nur noch provisorisch, beschädigt und verlassen. Doch genau diese Enge wirkt bedrohlicher als jeder offene Raum. Denn sie zeigt, dass hier einst Menschen waren und dass alles in Eile verlassen wurde. Es ist, als wären wir in einem Büro, in dem plötzlich die Zeit stehen geblieben ist. Also beginnen wir Sauerstoffkanister zu suchen. Wir greifen sie, öffnen sie, atmen ein. und von vorn, von Schleuse zu Schleuse und von Raum zu Raum. Das ist keine große Tat an sich, kein heroischer Akt, einfach nur Arbeit, um zu überleben. Es ist das kleine Ritual, das wir immer wiederholen müssen, um am Leben zu bleiben. Und genau darin liegt wieder die Wahrheit des Spiels. Überleben nicht als Drama, es ist Routine. Also, Liste, Handgriffe, Wiederholungen. Wir setzen Energie ein, tragen Zellen von einem Modul zum anderen. Eine Tür öffnet sich, während anderswo das Licht erlischt. Ein Terminal springt an, bevor es kurz danach wieder dunkel wird. Wie erwähnt, hier ist alles nur noch provisorisch. Nichts läuft stabil. Es ist eine ständige Improvisation. Ein System gewinnt, wenn ein anderes eben verliert. Eine Funktion lebt, wenn eine andere stirbt. Und so lernen wir. Auf Parsen gibt es keinen Überfluss, nur Umlauf. Energie ist nicht da, sie wird verschoben. Sauerstoff ist eben nicht selbstverständlich. Er muss erarbeitet werden. Dann hören wir sie, die ersten Logs. Fragmente von Gesprächen, aufgenommen von der Crew, die hier lebte. Zuerst klingen sie alltäglich. Ein Scherz hier, eine technische Notiz da. Eine kleine Beobachtung. Doch nach und nach kippen diese. Die Stimmen werden ernster, härter und verzweifelter. Wir hören von Konflikten, von Entscheidungen, von Abbrüchen. Parson wird dadurch zum Geist der Schiff. Nicht durch Schrecken oder Monster, sondern durch Stimmen, die uns zuflüstern, dass hier einmal Leben war und dass es nun verschwunden ist. Alles auf Parson wirkt eben wie ein Fragment. Ein System, das kurz aufblinkt. Eine Stimme, die mitten im Satz endet. Ein Gang, der abrupt blockiert ist. Und diese Fragmente sind mehr als Gameplay. Sie sind ein Spiegel. Denn auch wir in unserer Welt leben in Fragmenten. Projekte, die abbrechen, Systeme, die halbfertig bleiben, Beziehungen, die einfach nicht zu Ende geführt werden. Parson zeigt uns, Scheitern ist nicht nur ein lauter Knall. Es ist oft ein leises Aufhören. Und so verlassen wir am Ende Parson nicht mit einem Gefühl der Sicherheit, sondern von Beklemmung. Wir haben überlebt, aber nur durch Routinen. Wir haben Systeme reaktiviert, aber eben nur provisorisch. Wir haben Stimmen gehört, aber keine Menschen gefunden. Und genau deshalb führt uns der nächste Schritt hinaus. Hinaus zum Mond, zu Kopernikus. Zu einem Ort, der nicht Enge bedeutet, sondern Weite. Aber auch dort wartet kein Leben. Nur Monumente, eine Arbeit, die abgebrochen wurde. Kopernikus. Nach der Enge von Parson öffnet sich damit plötzlich eine andere Welt. Wir treten hinaus auf den Mond, in eine Landschaft aus Staub, Kratern und vor allem Dunkelheit. Und vor uns erhebt sich damit Kopernikus. Es ist die erste große Anlage, das Herzstück der Helium-3-Förderung, gebaut, um die Erde zu versorgen. Schon der erste Eindruck ist überwältigend. Hier geht es nicht mehr um Gänge, sondern um Weite. Um Hallen, die so groß sind, dass unsere kleine Figur darin fast verschwindet. Kräne spannen sich über uns. Schiene ziehen sich wie Adern durch den Boden. Türme ragen in die Höhe. Kopernikus wirkt nicht wie eine Station. Das wirkt schon fast wie eine Stadt. Alles hier ist gebaut für Funktion, nicht für Schönheit und auch nicht unbedingt für Komfort. Jeder Raum erzählt von Maschinen, nicht von Menschen. Aber gerade diese Maschinen wirken monumentaler, als jede Kirche es sein könnte. Fördertürme, die bis zu den Kuppeln reichen. Container, die wie überdimensionale Bauklötze in der Halle stehen. Kabelstränge, die wie Lianen an den Wänden hängen. Man spürt, hier sollte nicht provisorisch gearbeitet werden. Hier sollte die Zukunft produziert werden. Und doch ist es still. Die Maschinen stehen, die Förderbänder ruhen und die Konsolen sind dunkel. Alles da und alles leblos. Eine Kathedrale, deren Gemeinde verschwunden ist. Arbeit als Stillstand. Kopernikus zeigt keinen Knall, keine Explosion oder eine sichtbare Katastrophe. Es zeigt viel Unheimlicheres. Arbeit, die einfach aufgehört hat. Ein Kran, der noch halb beladen ist. Ein Container, der mitten auf den Schienen stehen geblieben ist. Ein Förderarm, der in der Luft hängt, als hätte ihn jemand im Bruchteil einer Sekunde angehalten. Es ist, als wäre hier ein gigantisches Projekt mitten im Tun gestoppt worden. Nicht abgeschlossen, nicht zerstört, sondern abgebrochen. Wie ein Film, der pausiert wurde und nie wieder gestartet wurde. Das macht diese Räume bedrückender als jede Zerstörung. Denn sie erzählen von Routine, die plötzlich ein Ende fand. Also beginnen wir Systeme wieder hochzufahren. Wir tragen wieder Energiezellen, stecken sie ein und aktivieren Schalter. Lichter flackern auf, Maschinen bewegen sich. Arme fahren wieder aus. Für ganz kurze Zeit wirkt es, als hätten wir die Kontrolle zurückbekommen. Doch schnell wird klar, es ist nur eine Illusion. Ein Arm bewegt sich, aber er greift nichts. Ein Förderband läuft, trägt aber keine Last. Eine Anzeige leuchtet, aber sie zeigt nichts an. Was wir hier sehen, sind Gesten ohne Bedeutung, Rituale ohne Inhalt. Formen, die bleiben, wenn der Sinn verschwunden ist. Emotionen, Staunen und Beklemmung. Der Spieler steht nun in dieser großen Halle und empfindet beides zugleich. Staunen und Beklemmung. Staunen über die Größe, über die technische Wucht, über den Maßstab. Und Beklemmung, weil das eben alles tot ist. Weil diese Größe nichts mehr trägt, weil es nur noch ein Mahnmal ist. Andere Spieler hätten diesen Moment für Pathos genutzt, mit heroischer Musik, mit Gefühl und Triumph. Hier wirkt es wiederum wie eine Warnung. Sie macht uns klein, nicht groß. Sie zeigt uns, dass selbst gigantische Maschinen am Ende nur Spuren sind. Und so verlassen wir nun Kopernikus. Nicht gestärkt, sondern ernüchtert. Wir haben eine Kathedrale der Arbeit gesehen und begriffen, dass sie leer bleibt. Wir haben Systeme zurückgerufen und gemerkt, dass sie ins Leere laufen. Doch im nächsten Abschnitt beginnen wir mit etwas anderem. Nicht Monument, nicht Maschine, sondern Begleiter. Ein Auge, eine Kugel, ein ASE. Und mit ihm die Frage, kann Technik uns Nähe geben? Oder macht sie uns nur bewusster, wie allein wir wirklich sind? Nach dem Monument von Kopernikus wirken die Außenposten fast unscheinbar. Keine Hallen, keine gigantischen Kräne, keine Kuppeln. Stattdessen kleine Räume, schmale Schleusen, Betten und Konsolen. Es sind Orte, die mehr nach Leben als nach Arbeit gebaut wurden. Und doch ist klar, sie sind leer. Keine Stimmen, keine Bewegungen, nur Objekte, die von Menschen erzählen. Als Beispiel eine Tasse auf dem Tisch, ein zerknicktes Notizbuch, ein Bett, das nicht ordentlich gemacht ist, je nach Maßstab. Spuren von Alltag, die plötzlich wie Artefakte wirken. In dieser Lehre begegnen wir etwas, das unsere Reise verändern wird. Dem ASE, Der Automated Support Entity. Eine schwebende Kugel. Ein Auge. Eine Maschine eben. Auf den ersten Blick wirkt er nüchtern. Keine Arme, kein Gesicht, keine Stimme. Doch sobald er sich an unsere Seite heftet, spüren wir, er ist mehr als ein Werkzeug. Er öffnet Türen, er schaltet Systeme frei, er projiziert holographische Erinnerungen. Er schwebt, während wir gehen. Er reagiert, wo wir an Grenzen stoßen. Und ganz plötzlich sind wir eben nicht mehr ganz allein. Der ASE ist kein Mensch. Er lacht nicht, er zweifelt auch nicht und er spricht nicht. Er piept nur. Und doch macht er einen Unterschied. Seine bloße Präsenz verändert das Gefühl der Räume. Wo vorher nur unser Atem hallte, ist jetzt Bewegung. Wo vorher jede Tür eine Barriere sein konnte, ist er jetzt ein Gefährte, der sie öffnet. Doch genau darin liegt die Ambivalenz. Der ASE lindert unsere Einsamkeit nicht, er macht sie erst spürbar. Denn neben ihm merken wir, was fehlt. Ein echter Mensch. Ein Kollege, eine Stimme, ein Gespräch. So wird der ASE zum Spiegel. Er ist gleichzeitig Trost und Mahnung. Er gibt uns Struktur und zeigt uns, dass Struktur eben keine Gesellschaft ersetzen kann. Besonders eindrucksvoll wird der ASE, wenn er alte Loks projiziert. Plötzlich erscheinen holographische Szenen, Gespräche, Diskussionen und kleine Konflikte. Menschen, die hier lebten, arbeiteten und stritten. Doch in unserem Fall hier sind sie nur Projektionen, Fragmente gespeichert in der Maschine. Wir können zusehen, aber wir können nicht teilnehmen. Wir sind Zuschauer einer Vergangenheit, die abgeschlossen ist. Damit wird der ASE zum Archäologen. Er übersetzt Geschichte für uns, macht sie sichtbar, ohne sie lebendig werden zu lassen. Er zeigt uns, was war und dass wir zu spät sind. Die Außenposten selbst verstärken diesen Eindruck. Es sind keine Fabriken, sondern Wohnräume, Schlafkojen, Gemeinschaftsräume, kleine Vorratskammern. Alles gut gebaut für Teams, für Gemeinschaften. Doch wir betreten sie eben wieder allein. Wir sehen die Betten, aber keine Schlafenden. Wir sehen die Konsolen, aber niemand tippt mehr. Wir hören Stimmen, aber eben nur als Aufzeichnung. Das macht diese Orte so beklemmt. Sie sind gemacht, um geteilt zu werden. Und wir erleben sie im Alleingang. Gemeinschaft als Resonanz. Hier zwingt uns also das Spiel zur Reflexion. Was ist Gemeinschaft? Ist es der geteilte Raum? Oder die gemeinsame Arbeit? Oder etwas völlig anderes? Die Außenposten zeigen es uns. Gemeinschaft ist mehr als Funktion. Es reicht nicht, Betten nebeneinander zu stellen oder Konsolen zu teilen. Gemeinschaft entsteht, wenn Menschen aufeinander reagieren. Ein Blick, ein Lachen oder ein Schweigen. Und genau das fehlt hier. Die Strukturen stehen. Die Räume sind da, aber die Resonanz ist verschwunden. So verlassen wir den Außenposten mit gemischten Gefühlen. Wir haben Spuren von Leben gefunden und gespürt, dass es eben nur noch Spuren sind. Wir haben einen Begleiter gewonnen und gemerkt, dass wir ein wenig einsamer sind, aber keinen menschlichen Begleiter. Und doch setzt hier der nächste Schritt an. Reinhold. Dort geht es nicht mehr um Alltagsroutinen oder Begleitung. Dort geht es um Verantwortung und Entscheidungen. Schuld, die größer ist, als jede Maschine sie tragen könnte. Reinhold, Schuld und Verantwortung. Nach den Außenposten, die Nähe und Alltäglichkeit angedeutet haben, betreten wir Reinhold. Und hier merken wir, es geht nicht mehr um Routinen. Hier wurden Entscheidungen getroffen. Reinhold ist ganz anders aufgebaut als Kopernikus oder die Wohnposten bzw. Außenposten. Die Räume sind größer, zentraler, strukturiert wie eine Art Kontrollzentrum. Konsolen in Reihen, Anzeigen, die ganze Anlagen überwachen konnten, Besprechungsräume, die wie kleine Kommandobrücken wirken. Hier war das Gehirn der Mission. Von hier aus wurden Operationen gelenkt, Ressourcen verteilt und Prioritäten gesetzt. Aber auch heute ist eben niemand mehr hier. Nur leere Stühle, dunkle Displays und offene Türen. Und Leere ist eben schwerer als die Dunkelheit zuvor, weil sie von Verantwortung erzählt, die nicht wahrgenommen werden konnte. Die Stimmen der Crews. Wir hören die Logs, die in Reinhold gespeichert sind. Und sie sind anders als die Fragmente der Außenposten. Hier geht es nicht um kleine Sorgen oder banale Beobachtungen. Hier geht es um existenzielle Fragen. Wer darf zur Erde? Oder wer kommt von der Erde? Wer bleibt, wenn die Ressourcen knapp werden? Wie weit darf man eigentlich gehen, um die Energie zu sichern, während Millionen Menschen sehnsüchtig zu Hause darauf warten? Die Stimmen überschlagen sich. Einige argumentieren kühl, andere fliehen, manche schreien. Die Konflikte sind nicht nur technisch. Hier geht's um Moral. Und sie reißen die Crew auseinander. Immer wieder hören wir Sarah Baker. Ihre Stimme zieht sich wie ein roter Faden durch Reinhold. Sie ringt, sie argumentiert, sie versucht zu vermitteln. Und doch merkt man, auch sie ist überfordert. Sarah will Verantwortung übernehmen, weil sie weiß, dass es sonst niemand kann oder will. Aber jede Entscheidung, die sie trifft, hat nun mal Gewicht. Und dieses Gewicht zerbricht sie fast. Sie ist keine klassische Heldin, keine allwissende Führungsfigur. Sie ist ein Mensch, der spürt, dass keine ihrer Optionen gut ist und trotzdem handeln will. Ihre Loks sind Vermächtnisse, eine Zerrissenheit, die niemandem gerecht werden konnte. Reinhold ist mehr als ein Kontrollzentrum. Dies ist ein Tribunal. Ein Ort, an dem Menschlichkeit über sich selbst geurteilt hat und gescheitert ist. Denn die Loks zeigen nicht nur Konflikte, sie zeigen den kompletten Zerfall der Gemeinschaft, Misstrauen, Schuldzuweisung, Resignation. Einige wollten kämpfen, andere fliehen und manche gaben einfach auf. Und dieser Zerfall war tödlicher als jede technische Störung. Denn wenn Menschen nicht mehr zusammenarbeiten, helfen keine Systeme. So wird Reinhold zum Spiegel unserer Welt. Auch wir kennen diese Fragen. Wie viel Risiko nehmen wir in Kauf für Fortschritt? Wer trägt die Lasten und wer profitiert? Und was passiert, wenn die Solidarität zerbricht? Das Spiel zeigt nicht nur Schuld als Einzelergebnis, sondern als Prozess. Nicht nur ein Fehler, nicht ein einziger Unfall, sondern viele kleine Brüche, die sich eben summieren. Und genau das macht Reinhold so bedrückend. Denn Schuld entsteht nicht durch Technik, sondern durch Kommunikation. Durch Missverständnisse, durch Überforderung, durch fehlendes Vertrauen. Im All wird das aber sichtbar wie unter einem Brennglas. Ein Riss in der Crew ist ein Riss der Station. So verlassen wir Reinhold, schwerer als zuvor. Und jetzt wird klar, der letzte Schritt führt uns direkt ins Zentrum, nach Tombaugh, zum Reaktor, zum Herz der gesamten Mission. Dort entscheidet sich nicht nur, ob die Erde wieder Energie bekommt, sondern auch, welchen Preis wir bereit sind, dafür zu zahlen. Tombow, das Herz der Mission. Die Hallen von Tombow sind groß, aber eben nicht offen. Sie wirken wie Kammern, die alle Energie auf einen Punkt lenken, den Reaktor. Jede Leitung führt dorthin und jede Tür öffnet den Weg ins Zentrum. Es ist, als hätten Architekten gewusst, alles, was hier geschieht, endet in einem Raum. Doch der Reaktor funktioniert nicht mehr. Es ist still, dunkel und tödlich. Und wir wissen, wenn wir ihn nicht reaktivieren, bleibt die Erde ohne Energie. Noch einmal hören wir Sarah. Ihre Loks in Tombow sind anders als zuvor. Hier sind keine Diskussionen, keine Vermittlungsversuche, es sind Bekenntnisse. Sie spricht von Verantwortung, die sie tragen wollte und nicht tragen konnte. Von Schuld, die zu groß wurde. Von Hoffnung, dass jemand nach ihr kommt. Sie weiß, dass sie gescheitert ist. Und doch hinterlässt sie uns diese Worte, damit wir nicht nur Maschinen vorfinden, sondern auch ihr Vermächtnis. Den Reaktor von Tombow hochzufahren ist kein Knopfdruck. Es ist ein Ritual. Wir schleppen wieder Energiezellen, wir öffnen Ventile, wir justieren Module. Jeder Schritt bringt uns aber näher an den Kern und an unsere Grenze. Hitze schlägt uns entgegen, Alarme kreischen überall, Timer laufen gegen uns und Strahlung zerrt am Körper. Dies ist kein heroischer Moment, sondern wirklich mühsame Arbeit gegen die Zeit. Arbeit, die wir bis zum Ende durchhalten müssen, weil jeder Fehler eben endgültig wäre. Doch dann läuft der Reaktor wieder hoch. Und wir machen uns auf den Weg, die Erde wieder mit Energie zu versorgen. Wir stabilisieren, wie gesagt, den Reaktor. Danach finden wir weitere Spuren von Sarah. Letztendlich und am Ende des Weges entdecken wir Sarah in einer Kryokapsel. Nicht lebendig, nicht tot, sondern eher konserviert. Ein Mensch, der zu viel tragen musste, der eingefroren wurde zwischen Hoffnung und Scheitern. Ihr Körper schläft, ihre Stimme bleibt in den Loks. Sie ist Mahnung und Trost zugleich. Mahnung, dass selbst die Stärksten zerbrechen können. Trost, dass ihre Spuren bleiben. Als wir den Raum betreten haben und Sarah in der Kryokammer vorgefunden haben, kontrollieren wir eben alles auf Lebensfunktion. Und nachdem wir ja festgestellt haben, dass sie sich zwischen Leben und Tod befindet, hält unser Körper nicht mehr stand. Die Hitze, die Strahlung, die Anstrengung zerreißen uns. Wir sinken zu Boden, während das Herz der Station wieder schlägt. Es ist kein Heldentod. Es ist Arbeit bis zur Erschöpfung. Ein Ende, das nicht gefeiert wird, sondern eben einfach geschieht. Und genau diese Szene macht es so unheimlich stark. Rettung ist keine Heldengeste. Sie ist das letzte Stück Pflicht. Und bevor alles schwarz wird, sehen wir ihn noch. Den ASE. Unseren Begleiter. Unsere Maschine. Unser stiller Zeuge. Er schwebt über uns hinweg und setzt sich an das Ende der Kryokapsel. Er sagt nichts, er konnte ja auch nie reden, aber er bleibt. Und in diesem Bleiben liegt Trost und Kälte. Denn es zeigt, Systeme können weiterlaufen, auch wenn wir nicht mehr da sind. Dann Stille. Schwarz. Für einen Moment wirkt alles endgültig. Doch dann öffnet sich die Tür und ein Funksignal. Bizesta 3, wir haben sie gefunden. Eine Crew, die uns gefunden hat und trotzdem kein Happy End. Es sind eigentlich mehr Fragezeichen, denn viele Fragen bleiben offen. Niemand weiß, wie lange der Reaktor hält. Niemand weiß, ob die Erde mit dieser Energie nun besser umgeht als zuvor. Und so endet ebenfalls Tombaugh. Nicht mit einer Lösung, sondern mit der Frage, war das Opfer genug oder haben wir nur Zeit gewonnen bis zum nächsten Schweigen? Das Spiel selbst antwortet nicht. Es zwingt uns eben, weiterzudenken. Und das ist vielleicht die ehrlichste Form des Schlusses. Ein kurzes Fazit. Technisch ist Deliver Us the Moon kantig, die Steuerung manchmal sperrig, die Puzzles wirken an einigen Stellen wie Baukastenarbeit. Aber Atmosphäre und Score tragen das Spiel und vor allem die Stille. Die Stille ist lauter als jeder Soundtrack. Ein Knacken im Metall, ein Atemzug im Helm. Diese Momente sagen mehr als jede Explosion. Dieses Spiel zeigt, was ein Mensch und ein kleiner Roboter bewirken können, wenn die Welt draußen dunkel ist. Deliver Us the Moon ist ein Spiel über Isolation und über Verantwortung. Darüber, wie laut eigentlich Stille sein kann. Vielleicht ist es auch ein Spiel darüber, wie nah Spiel und Realität manchmal beieinander liegen. Und das ist vielleicht näher, als man wahrhaben will. Und somit endet unsere Reise zum Mond. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr das gerne kommentieren. Dann bis zur nächsten Folge, hier auf Neuroklar.